Hallo und herzlich willkommen bei Börse at Home. Wie immer montags um 12 Uhr, wo wir uns in 30 Minuten einem bestimmten Thema widmen. Immer irgendwie börsenbezogen und immer interessant hoffentlich. Genau, ich freue mich sehr, dass Sie heute schon alle da sind. Heute soll es um das Thema Schwellenländer gehen. Gerade in diesem Jahr sind ja viele geopolitische Spannungen im Raum, Zölle, alles Mögliche, ziemlich unruhig. Aber interessanterweise sind Schwellenländer trotzdem weiter im Aufschwung und können auch genau von diesen Situationen profitieren. Deswegen haben wir uns heute einen Experten eingeladen, Herr Markus Weyrath, der Director ETF Investment Strategy bei Franklin Templeton ist und uns das Thema noch mal näher bringen kann. Wie gesagt, es ist immer eine Informationsveranstaltung und keine Anlageberatung. Und dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Herr Weyrath, schön, dass Sie da sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich kurz vorstellen und uns vielleicht auch schon einen kleinen Hinweis geben, warum das Thema Schwellenländer denn so interessant ist.
Hallo Frau Mika, danke ja, für die Einladung. Hallo auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, also ich bin meines Zeichens Anlagestratege bei uns bei Franklin Templeton im ETF-Bereich. Das heißt für unsere sogenannten UCITS-ETFs, also die der europäischen Regulierung unterliegen, bin ich quasi zwischen dem Kunden, der Produktseite und der makroökonomischen Seite angesiedelt. Also es geht darum, wie unsere ETFs ins derzeitige Makroumfeld passen, welche Ideen wir sehen. Natürlich, Sie haben gesagt, ohne Anlageberatung, aber als Ideengeber. Und es gibt ja auch eine breite Palette von ETFs, die wir auch mittlerweile anbieten. Also nicht nur passiv, wo es oft um Makrothemen geht, wie beispielsweise heute. Es gibt mittlerweile ja eben auch aktive ETFs, wo tatsächlich eine Strategie dahinter steht. Und da ist manchmal dann auch der Bedarf von Kunden, alles von Retail-Kunden bis hoch zu institutionellen Kunden wie Versicherungen, natürlich tiefer, weil das komplexere Instrumente sind. Und das ist so meine Rolle, also zwischen Research, Marktresearch, Produkt und der Makroseite. Und ja, also Schwellenländer ist ein Baustein von mir, nicht der einzige, aber sicherlich für uns gerade bei Franklin Templeton einer der wichtigsten. In Deutschland kennt man Franklin Templeton oft als Emerging Markets House, schon seit vielen Jahrzehnten auf der aktiven Seite mit den Mutual Funds, also den Publikumsfonds, haben wir da auch starke Produkte auf der aktiven Seite und entsprechendes Research. Wir haben Analysten in fast allen Emerging Markets vor Ort sitzen. Und für uns im ETF-Bereich ist es ein ganz, ganz starker Wachstumspfeiler. Einfach auch deswegen, weil wir sehen, dass das Thema Emerging Markets mehr und mehr angenommen wird von Kunden. Und insbesondere auch, wenn man vergleicht vor vielleicht 5 und sicherlich vor 10 Jahren, ich bin jetzt fast 10 Jahre in der ETF-Industrie, die Kosten natürlich auch stark runtergekommen sind und halt nicht mehr prohibitiv sind, zum Investieren in Emerging Markets. Und da öffnet sich ein weites Spielfeld für uns, was uns natürlich freut, wenn Kunden unsere Produkte annehmen, aber auch für die Kunden, weil wir heute sicherlich ja diskutieren werden, Emerging Markets schon nicht im Portfolio fehlen sollten.
Ja, absolut. Vielleicht wollen wir da auch nochmal direkt einsteigen. Warum denn genau Schwellenländer? Ich denke, viele haben so den klassischen MSCI World ETF irgendwie im Portfolio mit drin. Aber warum könnte denn Schwellenländer genauso interessant sein?
Ja, also ich erzähle wahrscheinlich den meisten jetzt nichts Neues, wenn wir darüber sprechen, dass die Konzentration in den traditionellen Indizes wie dem S&P 500, aber auch dem MSCI World oder dem FTSE Developed World auf fast Allzeithoch sind. Das heißt Konzentration, das heißt wenige Einzelwerte treiben den Markt und dann nicht nur Einzelwerte, sondern auch Sektoren. Wir kennen alle die Magnificent Seven, also die 7 großen Tech-Werte und Tesla, wobei Tesla jetzt gar nicht mehr zu den 7 größten zählt, sondern andere mittlerweile. Aber das ist so ein Name geworden über die letzten Jahre. Das sind auch oft Unternehmen, die den Markt gezogen haben, zu Recht auch, wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut. Aber für viele, gerade Retail-Anleger, ist es eben auch wichtig, eine breite Streuung im Portfolio zu haben. Und da ist es tatsächlich so, dass man mit dem MSCI World, der ja, wie der Name sagt, die ganze Welt abdecken soll, da hat man 60, 65 Prozent USA drin. Von diesen 60% sind dann also 30% ungefähr die Magnificent Seven. Also 7 Werte machen machen 30% des ganzen US-Marktes aus.
Auch,
Und
ja.
sie haben im MSCI World halt überhaupt keine Schwellenländer drin. Und wenn wir jetzt überlegen, also es gibt gute Gründe, warum man nicht nach Bruttoinlandsprodukt gewichtet. Aber China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Indien ist eine der größten unter den Top 5, wird Deutschland überholen, ist mit die stärkst, am stärksten wachsende Wirtschaft global gesehen. Und die haben sie halt überhaupt nicht mit drin. Und jetzt gibt es dann einige, die sagen, na gut, dann MSCI World, dann gehe ich halt auf den MSCI ACWI, also den MSCI All Country World Index, auch ein sehr beliebtes Instrument, ein sehr beliebter Index. Das Problem bei dem ist allerdings auch, dass Schwellenländer, weil sie eben so gering gewichtet sind von der Marktkapitalisierung her noch, selbst da nur einen geringen Prozentanteil ausmachen. Das heißt, auch da haben sie nach wie vor einen sehr, sehr hohen US-Anteil drin, einen sehr, sehr hohen Anteil insgesamt von Developed Markets, also inklusive dann Europa, Großbritannien und Japan. Und dann haben sie Schwellenländer mit drin, aber halt in der Gewichtung sehr, sehr wenig. Also
Ja,
China mit
klar.
etwa 3% beispielsweise, ne? Und ja, aber wir glauben halt, dass das einfach für breit diversifizierte Anleger einfach, dass man da zwei Dinge auf der Straße möglicherweise lässt. Einmal Performance natürlich. Klar, diese Länder wachsen stark und die haben auch, da gehen wir sicherlich auch noch ein bisschen drauf ein, starke Unternehmen im Technologiebereich, die ziehen und so weiter. Aber was man auch ein bisschen außen vor lässt, ist halt Diversifikation. Einfach, dass viele dieser Länder einen anderen Wirtschaftszyklus haben, andere Treiber von Risiko und Rendite. Und das alles lässt man halt außen vor, wenn man nur den MSCI World oder auch den MSCI ACWI investiert.
Ja, absolut. Da sehe ich definitiv den Punkt. Und Diversifikation sollte ja eigentlich jedem Anleger geläufig sein, dass das wirklich nicht zu unterschätzen ist und da auch wirklich interessante Faktoren mit reinkommen können, die das Portfolio nochmal deutlich verbessern. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne in Schwellenländer investieren, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und eine ist natürlich, dass man beispielsweise Franklin Templeton das anbietet, direkt mit einem sogenannten Single-Schwellenländer-ETF reinstartet. Bedeutet, man sucht sich gezielt ein Land, was angeboten wird, aus und investiert dann auch strategisch in genau dieses Land. Was hat es denn aus Ihrer Sicht für Vorteile?
Ja, also wir bieten auch wie andere auch breite Schwellenländer-ETFs an, wo sie alles mit drin haben. Aber was wir verstärkt in den letzten Jahren gesehen haben und was wir auch wichtig finden, ist, dass Anleger sich bewusst sind, dass eben diese Schwellenländer, wir sprechen immer so von den Schwellenländern, aber dass sie natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind.
Na klar,
Und
ja.
genauso wie natürlich auch entwickelte Märkte. Ich meine, man spielt die USA ja auch separat. Was viele nicht machen, zumindest im institutionellen Kontext, ist Europa separat zu spielen, also Einzelländer, weil da die Märkte auch klein sind. Und Europa natürlich als gemeinsamer Wirtschaftsraum grundsätzlich schon gewissen ähnlichen Risiken und Chancen unterliegt. Beispielsweise, wenn es zum Thema Zentralbankpolitik kommt. Aber im Schwellenlandbereich sind halt das, was man so gerne als ja, breite Masse aggregiert sieht. Schwellenländer sind eben sehr unterschiedlich. Und man muss hier genau schauen, was geopolitische Chancen und Risiken angeht, Rohstoffabhängigkeit, Zentralbankzyklen. Ist das Land eher export- oder eher importorientiert? Das heißt, wie verhält sich der Dollar und so weiter und so fort? Und all das kann man natürlich mit einem breiten Schwellenlandprodukt nicht steuern. Und dann ist es für Privatanleger natürlich auch oft so, dass die Zeit oder auch der Zugang fehlt, um sich jetzt mit jedem Einzelland in der Tiefe zu beschäftigen. Wenn man sich dann aber überlegt, dass Schwellenländer auch der, wenn sich jetzt einen Schwellenländerindex anschauen, auch da ist die Konzentration hoch. Das heißt, sie haben mit eigentlich 5 Ländern im Prinzip 80% der globalen Schwellenländer-Opportunität abgedeckt. Das sind China, Indien, Korea, Taiwan und dann ist ja noch Saudi-Arabien, Südafrika auch noch, Großbrasilien noch. Und damit haben sie dann an die 80% der Schwellenländer abgedeckt. Und wir glauben eben und haben diese Instrumente eben geschaffen, um Anlegern die Möglichkeit zu geben, strukturell zu sagen, Hey, ich finde China zwar interessant, aber da gibt es geopolitische Themen und so weiter. Und ich spiele das als separaten Block in meinem Portfolio und baue mir sozusagen meinen eigenen Schwellenland-Index um mein Portfolio, was in der Regel dann hauptsächlich aus US- und EU-Aktien ja wahrscheinlich bestehen wird,
Ja,
eben
vermutlich.
herum.
Ja, macht absolut Sinn. Gerade hatten Sie ja auch schon ein paar Länder erwähnt. Gibt es denn Länder, über die wir heute vielleicht besonders sprechen sollten, die vielleicht gerade besonders interessant sind?
Ja, also da sind wir beim Punkt, ne? Die wechseln sich natürlich immer ein bisschen ab. Was ich halt grundsätzlich in der Thematik schon nochmal sagen würde, ist das, was wir dieses Jahr insbesondere gesehen haben. Und ich habe angesprochen, bei Franklin Templeton sprechen wir schon sehr lang drüber, dass viele Anleger in Schwellenländern oft untergewichtet sind. Um da nochmal einen Kontext zu geben, bei den Kunden, mit denen wir sprechen, und das ist jetzt nicht empirisch, sondern eher unsere Erfahrungswerte, also keine Empirie, keine Studie, aber die sind so mit 4 bis 6% in Schwellenländern gewichtet. Und das ist aus unserer Sicht, wenn man langfristig denkt, zu wenig. Und in diesem Jahr, und ich bin viel auf Kundenterminen, Veranstaltungen und so weiter, und oft geht es halt um Schwellenländer. Ich mache das jetzt ein paar Jahre bei Franklin Templeton, und in diesem Jahr macht es das erste Mal Spaß, über Schwellenländer zu sprechen, weil dieses Jahr eben auch die Performance mal passt. Und das war nicht immer so. Und das ist natürlich klar, wir haben eine relativ kurzfristige Denke natürlich alle. Also gerade im institutionellen Bereich geht man von Quartal zu Quartal, aber auch im Privatanlegerbereich schaut man natürlich, man schaut sich die Nachrichten an, man sieht, der S&P hat
Absolut.
letztes Jahr über 20% gemacht, im Jahr davor auch. Nvidia ist viele 100% im Plus. Wozu brauche ich denn dann Schwellenländer? Aber dieses Jahr haben wir mindestens drei Faktoren aus unserer Sicht, die so ein bisschen zusammenspielen. Das ist einmal der schwache US-Dollar, der etwa 9% handelsgewichtet jetzt im Minus ist dieses Jahr. So, die letzten Monate ist er seitwärts verlaufen, aber am Anfang des Jahres ist er stark unter die Räder gekommen. Ein schwacher Dollar ist immer noch generell günstig für die meisten Schwellenländer. Jetzt habe ich gesagt, man kann Schwellenländer nicht als ein Aggregat betrachten, aber wenn man es mal generalisiert sagen will, ist ein schwacher Dollar tendenziell gut für Schwellenländer. Warum? Weil einige einfach sich in Dollar verschulden und ein schwacher Dollar dann die in Heimatwährung die Schulden dann natürlich wegschmelzen lässt. Das gleiche mit dem Fed-Zinssenkungszyklus, in dem wir uns befinden. Also die Notenbank in den USA senkt die Zinsen gerade. Das wird auch noch weitergehen. Das heißt auch, dass Schwellenländer, die sich in US-Dollar verschulden, dann weniger auf ihre Schulden bezahlen müssen. Und dann gibt es auch noch andere Effekte im Bereich Haushalt. Also über das Defizit wirkt sich der Dollar aus. Und dann natürlich auch für die importieren müssen, weil beispielsweise Indien, wenn man sich anschaut, ist stark von Ölimporten abhängig, war auch jetzt viel in den Nachrichten mit Sanktionen durch Trump und so weiter, weil sie Öl aus Russland kaufen. Aber wenn natürlich der Dollar schwächer wird, dann wären solche Importe günstiger. Gibt auch die Kehrseite der Medaille. Korea beispielsweise ganz stark exportorientiert. 60% der Wirtschaftsleistung da kommen aus dem Export. Da ist ein schwacher Dollar dann eher negativ. Auf der anderen Seite, gerade bei Korea ist es so, viele der Exporte sind, was man preisunelastisch nennt. Das heißt, Halbleiter beispielsweise, die USA einfach brauchen. Da kommt es nicht darauf an, ob diese Halbleiter 5 oder 10% teurer sind, weil das einfach grundlegende Dinge sind, die wir halt überall in allen Produkten brauchen. Also, das ist mal so die grundsätzliche Lage zu Schwellenländern insgesamt, aber was dieses Jahr ganz gut läuft. Wir haben dann auch, seit Trump jetzt im Januar wieder dran ist, auch deutliches Vertrauensverlust gesehen. Man kann das an vielen Beispielen festmachen, unter anderem dem schwachen Dollar. Aber auch das erste Mal seit langer Zeit sehen halt Anleger auch wieder den Wert von Diversifikation, weil US-Aktien eben im ersten Halbjahr unter die Räder gekommen sind.
Ja,
Und
Stichwort Klumpenrisiko,
genau, Thema das
ne?
Klumpenrisiko und kein negativer Blick auf US-Aktien, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, so erstes Mal dieses Jahr haben Anleger wirklich auch wieder gesehen, oh, es kann schon Sinn machen, auch sich ein bisschen breiter, und Europa hat davon auch profitiert, aber sich ein bisschen breiter aufzustellen als nur die USA und dann noch die Magnificent Seven, ne?
Ja,
Und
absolut.
ich glaube, der letzte Punkt noch, der noch wichtig ist, auch für diesen Blick, ist auch insgesamt, dass wir sehen, im Westen und in den USA insbesondere, kommt die Wirtschaft langsam, kommen wir von einem starken Wachstum jetzt runter. Wir sprechen alle von einem sogenannten Soft Landing, das heißt, wird es die Fed hinkriegen, die Inflation weiter runterzukriegen, aber eine Rezession zu verhindern. Wir sind da optimistisch. Aber trotzdem schauen Anleger natürlich auch drauf, wo man in den nächsten Jahren Wachstum sehen kann. Und das ist halt in den Schwellenländern. Also 60% des globalen Wirtschaftswachstums kommt jetzt ja schon aus den Schwellenländern. Und es wird über die nächsten Jahre strukturell einfach noch nach oben gehen.
Da vielleicht auch noch mal die Frage von einem Zuschauer: Wie definieren Sie Schwellenländer? Auch da im Kontext noch mal zum Beispiel Südkorea, ob das als Schwellenland gilt?
Ja, schon mal eine gute Frage, danke. Also wir definieren es nicht, sondern wir halten uns da an Klassifikationen von bei uns im ETF-Bereich den Indexanbietern. Und da gibt es allerdings, deswegen ist die Frage so gut und dann kann ich gerne, wenn wir die Zeit haben, 2, 3 Minuten darauf verwenden, weil es ein interessantes Thema ist. Die Klassifikationen unterscheiden sich leicht von Indexanbieter zu Indexanbieter. Also es gibt beispielsweise MSCI ist einer der größten. Es gibt aber auch FTSE, also FTSE, gerade im Schwellenlandbereich auch einer der großen Indexanbieter. Und die unterscheiden sich leicht in der Methodologie. Und was man sehen kann, ist, dass, und auch wir haben die Diskussion manchmal mit Kunden, die sagen, na gut, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat stabiles Wachstum, ist militärisch eine riesen Militärmacht, spielt auf der geopolitischen Bühne eine extrem wichtige Rolle. Warum ist es noch Schwellenland? Und dann geht es eben um Themen, nicht nur die Größe der Volkswirtschaft und das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das eine wichtige Rolle spielt, aber nicht nur das, sondern es geht auch darum, wie sind die politischen Strukturen, wie steht es um Corporate Governance, das heißt, welche Regeln gibt es für Berichtsthematiken und so weiter. Ganz wichtiges Thema ist, wie frei ist der Kapitalverkehr? Das ist gerade beispielsweise bei China gibt es natürlich Kapitalverkehrskontrollen. Das heißt, kann Geld oder anderes Kapital frei ins Land fließen und auch wieder raus. Südkorea haben Sie angesprochen. Interessanter Punkt, weil die tatsächlich bei MSCI als Emerging Markets klassifiziert sind, bei FTSE als Developed Market. Wir, wenn wir darüber sprechen, wir nehmen es auch eher bei Emerging Markets mit rein. Also wir haben dieses ETF-Lineup von Emerging Markets und da sagen wir, gehört Korea dazu, aber technisch gesehen ist es bei FTSE Developed. Und da gibt es einen Unterschied. Korea hat zwei Dinge, warum es bei MSCI nicht als Developed Market gilt. Das ist einmal die Konvertibilität der Währung. Das heißt, sie können im Futures-Markt oder im Forward-Markt, ein bisschen komplexeres Thema, sie können die Währung da nicht frei handeln. Sie können keine koreanischen Won physisch bekommen. Und der zweite Punkt ist, dass Korea immer wieder mal Verbote von Short Selling macht. Das heißt, dass sie Aktien leer verkaufen, sich leihen, dann leer verkaufen und zurückkaufen. Und das ist auch vom Indexanbieter MSCI wird es unter anderem eben als Hinderungsgrund gesehen, was das Thema den freien Verkehr von Kapital angeht. Und ja, also deswegen zusammengefasst zu sagen, die Kriterien sind, ich glaube, 90% ist man sich einig, was da eine Rolle spielt, aber es gibt eben Nuancen und deswegen gibt es da Unterschiede. Aber ich glaube, viele Anleger schauen einfach drauf, okay, wie ist die Wirtschaftskraft und denken dann, es ist entweder ein entwickelter Markt oder ein Schwellenmarkt, aber dem ist halt nicht so. Es gibt da viele Kriterien und viele davon sind halt auch technisch, die jetzt aus Anlagegesichtspunkten eigentlich weniger eine Rolle spielen, für die allermeisten Anleger zumindest.
Ja, absolut. Hier kommt auch noch mal die Frage rein. Ich glaube, das passt auch gerade ganz gut, wo wir schon auf dem Weg dazu sind. Welche Emerging Markets Länder denn besonders interessant sind? Ne? Wir hatten jetzt ja schon mal so ein paar von denen genannt, sowas wie Indien, Südkorea, Taiwan, China. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen mehr sagen.
Ja, also ich glaube, wir sollten über vier sprechen, die wir spannend finden, aber die auch, wir haben gesagt, 80% sehr klar circa der breiten Emerging Markets aus. Dann haben wir die auch schon abgefrühstückt. Also wenn wir über EM sprechen, dann muss man über China sprechen. Da kommt man nicht drum rum. Mit Abstand der größte Markt. China erzähle ich wahrscheinlich auch den meisten nichts Neues. Hatte in den letzten Jahren nach Corona seit 2021 eine sehr, sehr schwierige Phase. Die meisten entwickelten Märkte sind sehr stark gelaufen und China ist in einen sehr, sehr starken Bärenmarkt verfallen. Aus unserer Sicht teilweise stark hausgemacht. Da wären zwei Dinge zu nennen. Einmal, das fühlt sich jetzt schon lange her, ist aber trotzdem immer noch wichtig, wenn man auch heute investieren will. 2021 gab es ganz starke regulatorische Eingriffe von der chinesischen Regierung in gewissen Sektoren, die dann, also beispielsweise der Nachhilfesektor in China, der ist heutzutage komplett anders reguliert, der ist im Prinzip verstaatlicht. Und man denkt jetzt, okay, Nachhilfesektor in Deutschland, denkt man jetzt nicht, ist eine wichtige Rolle, aber in China ist das anderes. Das war ein wichtiger Sektor einfach, wo Eltern ihre Kinder dann nach der Schule hingeschickt haben, um wirklich Topnoten zu kriegen und da viel Kompetitivität auch im Land natürlich ist. Und da hat sich die Regierung diesen Sektor, ich will nicht sagen einverleibt, aber ganz, ganz stark reguliert. Und der zweite Punkt dann, fast wichtiger noch, die Regulierung im Technologiesektor. Also viele der größten chinesischen Unternehmen wie Alibaba und Tencent beispielsweise, das sind halt unglaublich innovative Unternehmen und die Regierung hat gesehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich eben auch sehr weit auseinander geht. Und Xi Jinping hat sich wirklich das Ziel gesetzt, also es gibt ein großes Ziel der Kommunistischen Partei und das ist der Machterhalt von Xi Jinping in China. Und man hat eben gesehen, dass wenn diese Schere so weit auseinander geht, dass das nicht überall gut ankommt und man hat da deutlich den Riegel vorgeschoben. Und es ging dann so weit, dass führende Figuren, Jack Ma beispielsweise von Alibaba, die sind dann für Monate von der Bildfläche verschwunden. Und warum sage ich das jetzt? Weil wir jetzt heute über China sprechen, weil wir eben sehen, dass sich das jetzt wieder langsam geändert hat. Also die Regulatorik ist besser geworden. Man erlaubt wieder mehr Marktwirtschaft. Man hat weniger Eingriffe. Man muss sich bewusst sein, und da sind wir schon beim Thema, vielleicht China als Einzelland zu allokieren und nicht in einem großen Paket, dass solche Regulierungszyklen in Schwellenmärkten, gerade in einer wie China, wo es halt keine Demokratie gibt, immer wieder möglich sind. Und man sollte die sogar immer wieder erwarten. Nur wir wissen halt nicht, was der nächste ist.
Na klar.
Auf der anderen Seite, wir haben auch mit vielen Kunden gesprochen über die letzten Jahre, die dann gesagt haben, na, China will ich eben überhaupt nicht im Portfolio haben. Und wir haben immer gesagt, klar, China zu halten ist ein Risiko, aber es nicht zu haben ist eben auch ein Risiko. Und das hat man jetzt die letzten anderthalb Jahre gesehen, wo wirklich China stark gelaufen ist. Und wir glauben, wenn ich zusammenfassen soll, dass China eine tolle taktische Chance sein kann, die auch langfristig Potenzial hat, aber wo man einfach mit starken Bärenmärkten und riesiger Volatilität rechnen muss. Also wir haben das letztes Jahr gesehen, auch dieses Jahr, es geht innerhalb von Wochen 30, 40% hoch, aber es geht eben auch 20, 30% runter. Der Trend, die letzten, ich würde sagen, anderthalb, 2 Jahre war nach oben. Und wie gesagt, wir glauben, China ist die größte Volkswirtschaft der Welt, ist im Technologiebereich stark führend, also nicht nur bei KI und autonomes Fahren beispielsweise. Sie sind an zweiter Stelle hinter den USA, aber die haben einfach starke eigene Kapazitäten. Gibt aber eben auch die Risiken, Sanktionen beispielsweise. Gerade sehen wir so eine leichte Entspannung zwischen den USA und China. Und ich sage leicht, weil wirklich es ein extrem zartes Plänzchen ist. Der Handelskrieg, der von Trump dann wieder angestoßen wurde, der scheint jetzt erstmal beigelegt, aber ich würde dem Braten nicht komplett trauen, weil wir nicht wissen, wie schnell sich die Meinung bei Trump oder Xi Jinping da ändert. Also damit müssen wir als Anleger leben. Aber wir sehen eben auch diese tollen Unternehmen. Biotech ist ein anderes Beispiel, wo China jetzt weggeht von, die waren immer schon ein starker Produzent von Generika, aber jetzt wirklich auch ganz stark in der Forschung. Sich positioniert und wirklich innovative Produkte, Medikamente auf den Markt bringt. Ja, Also das zu China, ja, der größte Markt, innovativ und taktische Chancen. Und das Gegenstück dazu, würde ich sagen, haben wir die letzten Jahre auch gesehen, ist Indien, was stetig gewachsen ist. Jetzt dieses Jahr war es eher ein Seitwärtsmarkt, aber muss auch mal die starken Kursgewinne verdauen. Aber Indien ist aus unserer Sicht Qualitätswachstum. Wir haben da seit über 10 Jahren eine stabile Regierung. Die hat starke Reformen angestoßen. Positive Reformen, also Struktur, Infrastruktur, Investments sind ganz stark nach oben gegangen. Eine Zahl fällt mir da immer ein, die plastisch zu machen. Indien baut innerhalb von ein paar Jahren das Schienennetz, das Gesamtdeutschland hat. Das sind, glaube ich, an die 40.000 Kilometer.
Verrückt.
Die werden in
Ja,
Indien
das
alle
sind
paar
ja
Jahre derzeit verbaut. Und klar, es ist ein Riesenland, aber es zeigt einfach die Dynamik, die dahinter ist. Ja, und Indien hat auch von der Qualität der Unternehmen her einfach, die sind generell in Märkten, die im Bereich Konsum beispielsweise viele junge Inder, die in Arbeit kommen und bessere Arbeit auch haben, haben mehr Geld zur Verfügung. Ich glaube, letztes Jahr im Februar ist es, na, dieses Jahr im Februar war es, dass Indien als Volkswirtschaft das erste Mal mehr ausgegeben hat für diskretionären Konsum, das heißt für Dinge, die man sich gerne kauft, als für Nahrungsmittel. Und das bei einer Einwohneranzahl, die nach oben geht, das sind ungefähr 1,4 Milliarden Inder, ist ein Riesenzeichen dafür, wo die Reise hingeht. Also Konsum, also unser sich ganz, ganz starker Wachstumstreiber für die Wirtschaft dort. Und dann auch in der zweiten Reihe im Technologiebereich, wenn wir über das Thema Halbleiter sprechen. Auch da ist Indien nicht führend, aber die Arbeitskosten in Indien sind halt generell niedrig. Und was die bauen, ist über Joint Ventures mit Firmen in Korea und Taiwan beispielsweise, die da führend sind, beispielsweise 8-Nanometer-Fabriken. Das heißt, Nanometer ist die Größe von den Chips, umso kleiner, umso besser. Die führenden sind in Taiwan mit 2 und 3. Da gibt es, ja, das ist ein wirklicher Wettrennen zwischen Korea und Taiwan. Taiwan führt derzeit. Das sind die Chips, die man für KI braucht. Aber dann 8 Nanometer beispielsweise sind auch wichtig für eher traditionellere Dinge wie Mobiltelefone, Fernseher, Autos und so weiter. Und da hat Indien natürlich einen Vorteil, weil sie Massen produzieren können. Die bauen da gerade die Infrastruktur dafür auf. Es wird noch etwas dauern, aber auch in die Richtung geht es in Indien. Und ja, also deswegen würde ich jetzt sagen, wir sprechen nicht über Anlageberatung. Sie haben gefragt, was wir besonders spannend finden. Indien ist einer unserer Favoriten, länger schon jetzt gewesen und wird es auch noch eine Zeit bleiben. Es gibt immer mal Zyklen, wo man die Kursgewinne verdauen muss und dann gibt es das Thema, Indien ist hoch bewertet. Aber für langfristig orientierte Anleger, wenn sie einen MSCI World kaufen, haben sie in Indien gar nicht mit drin. Einen MSCI ACWI haben sie Indien mit 2% gewichtet. Und das wäre so ein klassisches Beispiel, wo man sagen kann, ich kaufe mir noch ein paar Prozent Indien separat dazu.
Ja, absolut auch spannend, wenn man die ganzen Hintergründe dazu nochmal hört. Vielen Dank auch für den gesamten Einblick. Ich glaube, dem wenigsten ist auch zum Beispiel bewusst mit der Halbleiterstellung von Indien. Also da hat man ja immer so Südkorea und Taiwan irgendwie im Kopf, aber Indien war zumindest für mich da jetzt noch gar nicht so mit im Bilde. Also von daher sehr spannend. Mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir beantworten nochmal ein paar der Zuschauerfragen, die vielleicht auch dazu passen. Unter anderem war die Frage, wie gewichten Sie denn prozentual Anteile von China, Indien, Taiwan und Korea? Wahrscheinlich schwer
Also,
jetzt so pauschal zu sagen, aber vielleicht nur so als
ja,
Ansatzpunkt.
das ist jetzt schön für mich zu beantworten, weil wir die nicht gewichten, weil wir haben die, wie gesagt, als Einzelländer. Das heißt, wir haben einen China-ETF, wir haben einen Indien-ETF, Korea und so weiter. Und das ist jetzt das Schöne eben, dass der Anleger selbst entscheiden kann. Und jetzt, das klingt jetzt vielleicht nach viel Verantwortung, aber ich will es ein bisschen in den Kontext setzen. Nicht jedes Anlegerportfolio schaut natürlich gleich aus. Und auch nicht jeder Anleger hat die gleiche Risikoneigung. Und deswegen ist es eben das Schöne, wenn man sich selbst ein bisschen zusammenbauen kann. Grundsätzlich ist es so, wenn man sich jetzt einen breiten EM-Schwellenlandindex anschaut, wenn man die passiv, also die sind eben passiv gewichtet nach Marktkapitalisierung, dann wäre China gerade noch so der größte. Dann hat man Indien, also China etwa 30%, ist die letzten Jahre ein bisschen weniger geworden und jetzt so die letzten anderthalb Jahre wieder ein bisschen mehr, weil sich das natürlich mit der Kursentwicklung korreliert. Indien hat stark aufgeholt, ist bei 25 bis 30%. Und dann haben sie in einem ähnlichen Bereich jetzt mittlerweile auch schon Korea und Taiwan, weil die auch so stark gelaufen sind. Und viele andere der kleineren Schwellenländer haben an Gewicht verloren. Aber man könnte sagen, China der größte mit 30%, dann Indien und dann mit vielleicht 20 bis 25% Taiwan und Korea. Das ist nicht, was ich vorschlage oder was Franklin Templeton
Genau,
vorschlägt, sondern
ja.
das wäre die passive Allokation. Und jetzt muss sich jeder, ja, also jeder Portfolio-Manager auch und jeder Retail-Anleger, der ja auch ein Portfolio im weitesten Sinne managt, eben überlegen, passt es zu meiner Risikoneigung? Beispielsweise eben China, viel, viel volatiler als Indien. Will ich das mit drin haben oder nicht? Und wenn ja, will ich es eben klein gewichten, um ein bisschen Chancen mitzunehmen? Oder will ich wirklich sagen, China ist eine langfristige Investition für mich und gewichte es eben höher? Und was dann eben auch ganz wichtig ist noch, ist zu überlegen, wie schaut denn mein jetziges Portfolio aus? Und wenn ich jetzt mal wieder von einem passiven Portfolio ausgehe, wir haben es eingangs diskutiert, dann haben Sie 60%, also eher 70% USA drin und davon ein ganz, ganz großer Anteil Technologie und zwar hochbewertete Technologie. Und das heißt, Sie haben da Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 30, 40, 50 und in der zweiten Reihe dann höher. Kein negativer Ausblick für US-Technologiewerte. Ich will es ganz klar sagen, weil die Unternehmen Nvidia und so weiter und so fort unglaubliche Cashflows generieren. Nur es ist halt sehr einseitig. Und was dann passen könnte, wäre zu sagen, okay, ich habe, da sind wir jetzt schon beim Thema wieder Halbleiter. Nvidia produziert keinen einzigen Halbleiter. Alle Halbleiter, die Nvidia an Kunden ausliefert, beispielsweise OpenAI, werden in Taiwan derzeit produziert von TSMC. Samsung ist jetzt auch, die haben es bisher nicht geschafft, in der Qualität mitzuhalten. Die sind jetzt auch, haben eine Vereinbarung mit Nvidia eingegangen. Das heißt auch, die machen damit. Aber die Bewertungen der Unternehmen in Südkorea und Taiwan sind wesentlich geringer als die in den USA. Und jetzt ist eine Überlegung zu sagen, gut, Halbleiter werden den Markt über die nächsten Jahre sicherlich noch mitbestimmen, einfach weil das Thema AI, KI noch so präsent ist überall.
Ja,
Und wenn man das aber spielen will, dann würde ich nicht nur auf die hochbewerteten US-Werte setzen, sondern auf den gesamten, zu schauen, dass ich irgendwie die gesamte Wertschöpfungskette mit abdecken kann. Und davon sind eben ganz, ganz viele in Asien und ganz viele davon in Südkorea und Taiwan. Jetzt muss ich nur eins noch dazu sagen, weil es auch gerade einfällt, bisschen separat, aber es ist auch schon wichtig. Bei Halbleitern denkt man eben immer an Nvidia und die US-Produzenten AMD und so weiter. Aber die sitzen eben häufig in Asien, die tatsächlich die Halbleiter herstellen. Dann gibt es aber auch noch weiteres, nämlich das sogenannte Packaging bei Halbleitern, also das Verpacken. Und das heißt jetzt nicht, dass die in dann Kartons gepackt werden und dann verschickt werden, sondern Packaging heißt, es ist wirklich eine hochtechnologisierte Frage, wie man die Halbleiter am besten verknüpft miteinander, so dass sie am schnellsten arbeiten und dabei am wenigsten Energie verbrauchen. Und beispielsweise gibt es eine Technologie, die in Asien eben auch von TSMC federführend jetzt betrieben wird, ist, dass man Halbleiter nicht mehr nebeneinander miteinander verbindet, sondern übereinander, weil dann die Wege für das Stromsignal kürzer sind und entsprechend der
Spannend.
Widerstand geringer. Also es geht wirklich hier in die Details rein, ist jetzt aus einer globalen Anlegersicht nicht unbedingt so relevant. Was ich nur sagen will, deswegen habe ich das jetzt so explizit dargestellt, ist, dass man eben nicht diese Technologieführerschaft nur mit US-Werten abbilden kann. Es gibt da ganz, ganz viele und viele davon sind halt eben in Asien. Deswegen, ich kann es nicht beantworten, wie viel ich jetzt wo gewichten würde, aber für die meisten Anleger würde ich davon ausgehen, dass Asien generell unter den Schwellenmärkten auch untergewichtet ist.
Da nochmal die Frage, was ist denn mit Vietnam, wenn wir jetzt gerade über Asien sprechen?
Auch eine gute Frage, die wir in den letzten Monaten öfters bekommen. Also Vietnam ist interessant. Es ist allerdings kein Schwellenland in der Definition, über die wir vorhin gerade gesprochen haben. Es gibt allerdings, und ich bin jetzt mir nicht sicher, ob es definitiv entschieden ist, aber die stehen möglicherweise knapp davor, eins zu werden. Und dann wäre es auch eine Möglichkeit, da über Schwellenländer Produkte zu investieren. Was man sich bewusst sein muss und wir beispielsweise auch überlegen, und man kann jetzt sagen, okay, man muss ja nicht nur ein Schwellenland, man könnte ja auch ein Frontier Market ETF auflegen. Vietnam ist derzeit noch ein Frontier Market, also ein Grenzmarkt, wie man das nennt. Das Problem ist, und deswegen müssen wir uns das sehr genau anschauen erst aus Produktsicht, sie brauchen bei dem ETF ja auch immer Liquidität. Das heißt, also die Werte, die als Underlying nennt man das, die im Korb drin sind, in dem Index, die der ETF dann kauft, müssen liquide handelbar sein, weil sie den ETF nicht sagen können, wir haben jetzt hier 300 Millionen drin, wir nehmen keine neue Kundengelder mehr an. Das geht halt bei einem ETF nicht. Und Vietnam ist eben ein sehr, sehr kleiner Markt. Und die Frage bei Vietnam, die sich dann auch stellt, die Volkswirtschaft dann auf der einen Seite wächst stark und ist sicherlich spannend. Auf der anderen Seite muss man dann auch wieder schauen, kann ich damit als Aktienanleger überhaupt profitieren? Oder sind viele von den Unternehmen noch regierungsgeführt oder in Regierungshand? Das heißt, da kommen viele Fragen zusammen. Das heißt, deswegen würde ich jetzt sagen, aus wirtschaftlicher Sicht Wachstum 6, 6,5, 7%, stabile Regierung, die auch die wichtigen, glaube ich, Knackpunkte im Land gesehen hat. Das ist einmal starke Abhängigkeit von Export. Ganz, ganz stark verwundbar da, will mehr für den Konsum tun, haben da alles das Richtige erkannt. Die Frage ist nur dann Umsetzbarkeit im Portfolio. Und da würde ich für die meisten Anleger jetzt sagen, machen wir erstmal den Schritt in Schwellenländer von entwickelten Märkten von 70% USA, ein bisschen Richtung Schwellenländer und dann im nächsten Schritt Vietnam. Aber für den Anleger oder die Anlegerin, die die Frage jetzt gestellt hat, ist das vielleicht keine ausreichende Antwort, weil da vielleicht halt einfach schon, also Schwellenländer schon abgedeckt sind und die Frage eher besteht, wo kann ich noch rein? Aber derzeit aus Produktsicht ein bisschen schwierig.
Vielleicht ist da Brasilien noch mal ein besserer Kandidat. Da kam die Frage nämlich auch noch dazu.
Ja, also Brasilien, einer der wichtigsten Schwellenmärkte auch, da haben wir jetzt heute zumindest weniger drüber gesprochen, hat dieses Jahr auch eine gute Performance erzielt. Brasilien ist immer wieder so ein Kandidat für mich, den ich als oder den wir auch als taktisch sehen. Also Indien beispielsweise stabiles langfristiges Wachstum. Brasilien hat ein paar Vorteile, beispielsweise fangen wir ganz unten an. Erstmal hoher Konsumanteil im Land. Das heißt, die sind weniger abhängig vom Export, was in dieser Trump-Zeit tendenziell eine positive Sache sein kann. Es ist sogar so, dass Brasilien eines der wenigen Länder ist, die ein Handelsbilanzdefizit mit den USA haben. Das heißt, die USA exportieren mehr nach Brasilien als umgekehrt, was positiv ist. Trotzdem hat Trump nicht davon abgehalten, 50% Zölle zu verhängen aus politischen Gesichtspunkten. Und mit Brasilien so nah geografisch eben auch an den USA, das ist derzeit eine Verwundbarkeit, einfach bei der Regierung, die in Brasilien derzeit an der Macht ist. Was wiederum für Brasilien spricht, ist, glaube ich, aus Kontextgesichtspunkten, wenn man sich überlegt, wie derzeit das Verhältnis mit China ist und anderen Ländern. Brasilien ist halt immer noch einer, die man als Friendshoring bezeichnen könnte für die USA. Also das heißt, wo Anlagen, die derzeit woanders stehen, vielleicht näher ans amerikanische Festland gebracht werden, um in geopolitischen Krisenzeiten da unabhängiger zu sein. Und dann hat Brasilien auch was, was viele nicht haben, nämlich seltene Erden. Und auch da haben wir die letzten Wochen ja gesehen, dass China da die Muskeln zeigt und spielen lässt, indem sie seltene Erden. Also jetzt haben sie sich wieder geeinigt mit den USA, aber wir glauben nicht, dass es die nächsten Jahre nie mehr wieder ein Thema sein wird, sondern China tritt da selbstbewusst auf. Die wissen, die haben einen sehr, sehr hohen Anteil nicht nur an den Reserven von seltenen Erden, sondern vor allem auch in der Produktion. Und da könnte Brasilien in den nächsten Jahren ein gewichtigeres Thema werden. Und dann natürlich auch zyklische Chancen, beispielsweise wir sehen jetzt von einem sehr, sehr hohen Niveau, wo die Zentralbank die Zinsen senkt in Brasilien. Das hat auch dieses Jahr jetzt zu einer starken Rallye geführt. Aber ich würde das Land eher taktisch sehen und weniger als strategischen Baustein, auch weil es relativ klein ist jetzt im Vergleich, wiederum von der Marktkapitalisierung her.
Dann vielleicht noch mal abschließend zwei Fragen. Zum einen war noch die Frage bezüglich der Total Expense Ratio, also der TER. Warum ist die bei Schwellenländer-ETFs höher als bei anderen ETFs, die vielleicht dann irgendwie auf einen anderen Index abzielen beispielsweise?
Also es hat ein bisschen damit zu tun, was wir gerade schon besprochen haben. Also Corporate Governance, Handelbarkeit, Liquidität und so weiter und so fort ist bei Schwellenländern ein bisschen schwieriger. Ich kann konkret zwei Beispiele geben jetzt aus der ETF-Welt. Für Indien, also ist es sehr schwierig in den letzten Jahren zumindest gewesen. Es hat sich ein bisschen gebessert, aber man brauchte als Anleger ein Konto und ein Depot in Indien tatsächlich, um indische Werte kaufen zu können. Das heißt, wir als ETF-Anbieter brauchen eine Niederlassung in Indien. Wir haben die schon viele Jahrzehnte, deswegen für uns als großes Haus jetzt kein Problem. Aber trotzdem ist da natürlich viel Aufwand, administrativer Aufwand damit verbunden. Und das wird natürlich auf den ETF irgendwie angerechnet, die Kosten.
Natürlich.
Das ist jetzt beispielsweise für Indien ein Fall. Für China ist es nochmal anders. Wir haben in China sind es über 1000 Werte, die im Index drin sind. Es gibt auch andere China-Indizes, aber wir sagen, für China sollte man schon breit investieren, damit sie alles mit drin haben. Es gibt verschiedene Aktiengattungen, Festland, Offshore, und da haben sie auch verschiedene Sektoren und so weiter. Also die Opportunität wirklich komplett mitzunehmen. Das heißt, sie haben 1000 Einzelwerte im Index drin. Wir bilden die auch physisch ab. Und teilweise ist es dann, da ist wirklich der Portfolio-Manager. Also man denkt, bei einem ETF gibt es keine Portfolio-Manager, aber es gibt Portfolio-Manager. Die müssen dann genau in der Gewichtung diese Einzelwerte kaufen. Und das können sie noch nicht technologisch machen, sondern da ist tatsächlich, ja, also jeden Tag muss da drauf geschaut werden. Dann gibt es gerade in China immer wieder Thematiken mit Sanktionen und so weiter. Dann muss die Aktie auch außerhalb des Rebalancings wieder verkauft werden und so weiter. Also das ist wirklich viel Tagesgeschäft, was hinter dem Management von so einem passiven ETF steht. Und das ist bei Schwellenländern halt einfach herausfordernder als bei entwickelten Märkten. Jetzt darf ich ganz klein im Nebensatz ein bisschen Werbung machen. Bei Franklin Templeton haben wir schon lange darauf geachtet, dass wir da die Margen gering halten, und unsere Schwellen in der ETF sind mit die günstigsten am Markt in Deutschland auf jeden Fall.
Habt ihr denn auch strukturierte ETFs, ist die Frage, zum Beispiel auf Technologiewerte oder Konsumwerte so in den Emerging Markets?
Nein, haben wir nicht. Wir haben, was man Smart Beta nennt, aber strukturiert jetzt, wenn die Frage Richtung Sektoren geht, das haben wir
Ich
nicht.
jetzt so verstehen, ja.
Ja, und dann eine andere Bedeutung von strukturiert können noch sein mit Derivaten. Auch das haben wir nicht. Ist aber, also gerade natürlich bei großen Schwellenländern wie China, ist es absolut auch interessant, auch mal einen Sektor-ETF mit reinzunehmen. Ich mache jetzt keine Werbung für die Konkurrenz, aber es gibt da ein breites Angebot. Wir sagen erstmal, für die allermeisten Anleger, wie gesagt, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, einfach das Thema Schwellenländer rauszutragen. Und deswegen fangen wir ganz, ganz einfach mit Plain Vanilla an, kostengünstig, physisch repliziert und die das Land so breit wie möglich abdecken sollen, in unserem Fall jetzt.
Vielleicht können Sie da abschließend nochmal irgendwie einen letzten Rat geben für die Privatanleger, weil da war nochmal die Frage nach spezifischen Empfehlungen. Wenn ich mir jetzt das Seminar angehört habe und sage, mich interessiert das total, wie kann ich denn da weiter vorgehen? Wo kann ich mich weiter informieren? Vielleicht haben Sie da ja noch den einen oder anderen Hinweis.
Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen so ein paar wichtige Einzelländer besprochen. Ich glaube, wenn man jetzt heute mitnimmt, erstmal Schwellenländer, große Chance, natürlich mit den Risiken verbunden, aber man lässt da viel potenziell liegen, wenn man sie gar nicht beachtet. Das ist die erste, vielleicht wichtigste Nachricht, die ich mitgeben will. Zweitens, Indien hat ein starkes Wachstum, starke Fundamentaldaten. und ist aus unserer Sicht ein relativ solides Investment langfristig gesehen. China ist das Gegenstück dazu, wesentlich zyklischer und taktischer. Und dann haben Sie, wenn Sie die Technologiekette abdecken wollen, dann sollten Sie Taiwan und Südkorea mit beachten auf jeden Fall. Das so ein bisschen auf die Einzelländer. Und ansonsten gibt es natürlich, also sowohl bei anderen Anbietern, aber auch im Internet natürlich viele freie Informationen bei uns auf der Website. Wir haben unsere ETF-Insights, die auf der Franklin Templeton Website sind. Auch da haben wir immer wieder Research zu Schwellenländern und interessante Zahlen und so weiter und so fort, wo man sich informieren kann. Und ich denke letzten Endes auch über die deutsche Börse.
Super, vielen Dank, Herr Wallrath. Dann auch vielen Dank an alle Zuschauer. Und dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall tiefe Einblicke gewonnen. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der ganzen Fragen und vielen Dank für die ganzen Einblicke. Wer Interesse hat, sich das Ganze nochmal anzuschauen, wir stellen das auch auf unseren Börse Frankfurt YouTube-Kanal in den nächsten Tagen. Also da gerne nochmal anschauen. Ansonsten, wie Herr Wallrath schon sagte, Franklin Templeton informieren oder auf der deutschen Börse-Webseite. Vielen Dank.